Ja, schönen guten Tag zur dritten Vorlesung Sprachphilosophie. Im Prinzip, also wenn Sie wollen, können Sie doch gerne vorne auf den Boden setzen. Uns stört das jetzt nicht. Und ich glaube, Sie haben dann irgendwie mehr davon, hören auch mehr, als wenn Sie da hinten irgendwie herumstehen. Also hier vorne, setzen Sie sich einfach da vorne hin im Prinzip, kommen Sie runter und ist eigentlich an sich kein Problem. Traut sich keiner? Schauen Sie, dass Sie irgendwie noch nach unten vielleicht kommen. Gut, okay, zur heutigen Vorlesung. Was erwartet uns? Ich will erstmal kurz nochmal ganz schnell rekapitulieren die letzte Einheit zu Platons und Aristoteles Sprachauffassung oder letztendlich eben ja, Theorie, letztendlich der Namen oder sprachlichen Ausdrücke. Ich werde auch dann ganz kurz einen Überblick geben zum Verhältnis zum Empirismus und Rationalismus. Die Idee dahinter auch heute in der Vorlesung wird sein, dass wir versuchen wollen, einfach zwei Antipoden gegenüberzustellen, also eben letzte Einheit Platon und Aristoteles, heute gewissermaßen Locke und Leibniz, beziehungsweise auch ja, eben dann die empiristische Position, die man Locke zuordnen kann, die rationalistische Position, die mit Leibniz in der Regel assoziiert wird. Gleich vorweg, also der große Schwerpunkt wird auf John Locke liegen. Es kann auch sein, was ich sogar vermute, dass wir gar nicht zu Leibniz kommen werden. Ist im Endeffekt aber auch, wenn wir was sehen, also es soll trotzdem genug Zeit auch bleiben zum Diskutieren. Wenn das nicht klappt heute mit Leibniz, ist das im Grunde genommen auch jetzt nicht so wahnsinnig tragisch. Also A, die Folien haben die so und so. B, ist es so, dass diese rationalistische Position von Leibniz in unterschiedlichen Variationen auch nochmal wiederkommen wird. Wir werden sie bei Frege finden, im frühen Wittgenstein. Also von daher wird nochmal auf diese Position auch rekurriert werden. Der große Brocken also heute wird sein, eben einmal Locke sozusagen seine Formulierung von Erkenntnistheorie als Sprachkritik oder als Reflexion auf die Sprache. Dann werde ich in Grundzügen versuchen darzustellen, die klassische Auffassung von Lockes Sprachkonzeption. Gegen diese klassische Lesweise werde ich dann versuchen, Locke nochmal stark zu machen, in Hinblick auf das, was man eine ja, konstitutive oder wirklichkeitskonstitutive oder eben ja, konstitutive Funktion der Sprache für Denken und Wirklichkeit bei Locke bezeichnen kann. Und eben dann, wie schon gesagt, wenn noch Zeit ist am Ende, werden wir nochmal auf Leibniz eingehen und auch dort nochmal auf das Verhältnis von Locke und Leibniz, auch gerade in Bezug auf die Art und Weise, wie man mit einer im Grunde genommen als defizitär verstandenen Sprache umzugehen hat. Dazu dann später mehr. Gut, zunächst einmal nochmal zur Wiederholung oder kurz Rekapitulation der Grundideen der letzten Einheit. Also wir hatten gesehen, dass Platon im Gratulos nach der Entsprechung der Namen der Onoma mit den Dingen, den Pragmata fragt. Es kommen letztendlich zwei sehr starke oder zwei überspitzte, radikalisierte Thesen zur Formulierung. Auf der einen Seite die von Gratulos vertretene Physeithese, dass eben sozusagen die Entsprechung von Name und Gegenstand in irgendeiner Form natürlichen Ursprungs ist, dass es eine natürliche Beziehung gibt zwischen den Namen und den Gegenständen und in diesem Sinne eben auch die Namen eine ja, im Grunde genommen erkenntnisleitende Funktion besitzen. Wenn eine natürliche Entsprechung besteht zwischen den Namen und der Wirklichkeit, dann erlauben uns eben auch die Namen sagen, eine gewisse Erkenntnis über das Sein der Dinge selbst zu erfahren. Auf der anderen Seite steht die Theseithese von Hermogenes, der die These vertritt, dass die Namen, die Wörter keineswegs sozusagen auf natürliche Art und Weise mit den Dingen verbunden sind, sondern er sagt, die Wörter bezeichnen allein Kraft, Konvention, Übereinkunft, Tradition oder Vertrag. Also im Sinne einer konventionellen oder auch ja, kontraktuellen Setzung im Sinne eines Vertrags, der geschlossen wird, Die Verbindung aber dann von Namen und Gegenständen ist willkürlich, es gibt keinerlei Entsprechung zwischen Namen und Gegenständen. Das Ergebnis des Dialoges ist es nun, hatten wir gesehen, dass eigentlich Platon, Sokrates in der Doppelperson die Position vertritt oder zum Ergebnis kommt, dass keine dieser beiden Thesen ihrer radikalen Version aufrechtzuerhalten ist. Letztendlich ist die Konsequenz daraus, gar nicht eine neue Theorie, eine neue Namenstheorie zu entwerfen, sondern Platon geht eigentlich so weit zu sagen, dass das als Hinweis darauf gelesen wird, dass die erkenntnistheoretische, erkenntnisleitende Funktion von Sprache ganz generell in Frage zu stellen ist. Und letztendlich eben auch dann das Postulat aufgestellt wird, dass das Wesen der Dinge, also die platonischen Ideen, letztendlich eben unabhängig erfasst werden können, das heißt unabhängig von der Sprache als Medium der Vermittlung. Also es muss einen sprachfreien Zugang zur Wirklichkeit und zu den platonischen Ideen geben. Aristoteles im Anschluss nun an Platon vertritt sozusagen oder versucht dieses Problem oder diese Fragestellung nochmal neu zu formulieren und er stellt die Frage auch ganz anders. Das heißt in erster Linie für Aristoteles, er stellt letztendlich dieses Problem, was sich Platon noch gestellt hat im Gratulos, nämlich nach der Richtigkeit der Namen, nach der Wahrheitsfähigkeit von sprachlichen Ausdrücken per se, stellt sich für Aristoteles nicht mehr. Aristoteles dagegen argumentiert, dass eben nicht die Entsprechung der Dinge mit den Namen entscheidend ist, sondern letztendlich eben die Verbindung der Wörter zu sinnvollen Sätzen und eben auch der Gebrauch letztendlich der sprachlichen Ausdrücke innerhalb der menschlichen Rede. Also Aristoteles versucht sehr viel stärker erstens den Fokus auf den Satz, auf die propositionale Rede zu legen auf der einen Seite. Gleichzeitig betont er auch ganz dezidiert den pragmatisch-funktionellen Aspekt von Sprache und kommt eben auch dementsprechend zum Ergebnis, dass letztendlich die Frage auch nach der Bedeutung eines sprachlichen Ausdrucks nicht zumindest davon zu trennen ist, wie dieser Ausdruck auch verwendet wird. Wir haben dann gesehen, dass Aristoteles ein dreigliedriges, triadisches Zeichenmodell postuliert. Während also es so aussah, dass bei Platon die Frage direkt sozusagen nach diesem Verhältnis war von Laut, Schriftzeichen auf der einen Seite zu den Gegenständen auf der anderen Seite. Hier angedeutete gestrichelte Linie sieht Aristoteles eine dreistellige Korrelation. Er sagt also, dass letztendlich die Schriftzeichen sind Zeichen der Laute, die Laute wiederum, sondern die artikulierten Laute wiederum, sind Zeichen der innerseelischen Eindrücke. Und diese innerseelischen Eindrücke sind wiederum Entsprechungen, Abdrücke von den Gegenständen selbst. Und er geht so weit, er postuliert dann eben auch, dass er sagt, also während eben Laut und Schriftzeichen bei allen Menschen verschieden sind, zumindest bezogen auf die Einzelsprachen verschieden sind, die Verschiedenheit der Sprache zeigt, dass eben Dinge unterschiedlich benannt werden können, wenn also die Einzelsprachen jeweils eigene Ausprägungen haben, ist es so, dass die innerseelischen Eindrücke argumentiert ja und eben die Gegenstände für alle Menschen dieselben sind. Und so kommt er dann eben auch dazu, diese Möglichkeit der Intersubjektivität von Sinn darüber zu postulieren, dass eben genau dieser Bereich der realen Wirklichkeit und der innerseelischen Eindrücke dass einen gemeinsamen Zugangsraum bildet und sozusagen eben auch dann diese Korrelation von innerseelischen Eindrücken und den Gegenständen dadurch gegeben ist oder garantiert wird, dass dort in Form einer, er nennt das Homoiomata, also eine Entsprechung oder aufgrund einer Ähnlichkeitsbeziehung, eine Korrelation, eine Abbildbeziehung besteht zwischen den Eindrücken, den innerseelischen Eindrücken auf der einen Seite und den realen Gegenständen auf der anderen Seite. Der entscheidende Punkt ist nun, dass Aristoteles, auch bei Platon hatten wir gesehen, ist das schon angedacht in anderen Schriften, im Sophist vor allem. Der entscheidende Punkt ist nun, dass eben die ganze Frage nach der Wahrheit und Falschheit, also das, was eben auch noch bei der Richtigkeit der Namen im Vordergrund stand, kann es sowas geben wie eine Wahrheit des Namens, dass die eben ganz klar sozusagen auf den Aussagesatz reduziert wird. Also nur sozusagen der sogenannte Logos Apophantikos, der Behauptungssatz und der Aussagesatz als Verbindung von Onoma, von Namen, Nennwörtern auf der einen Seite und Rema, Verben, Prädikaten im weitesten Sinne auf der anderen Seite, ist letztendlich wahrheitsfähig, kann Anspruch darauf erheben, wahr oder falsch zu sein. Aristoteles ist ja darüber bewusst, dass es alle anderen Formen der Rede auch gibt, die nicht wahrheitsfähig sind. Er nennt unter anderem eben Bitte und Gebet, auch Frage. Aber diese unterschiedlichen Ausdrucksformen oder Äußerungsformen der menschlichen Rede, denen wird die Möglichkeit, wahrheitsfähig zu sein, abgesprochen und sie werden dann eben in den Bereich der Poetik und der Rhetorik verwiesen und sozusagen in den Bereich der Philosophie selbst nicht mehr verhandelt. Dann ist im Grunde genommen auch schon eine gewisse Weichenstellung vorgegeben. Also bis letztendlich dann, man kann eigentlich sagen, bis zum 20. Jahrhundert, bis zu Wittgenstein, Austin, ist es eigentlich so, dass die Sprachphilosophie oder auch jede Reflexion von Sprache immer davon ausgeht, dass Sprache ausschließlich die Funktion hat, in irgendeiner Form Tatsachen zu behaupten oder die Wirklichkeit zu beschreiben. Also Sprache wird mehr oder weniger jetzt für die nächsten 2300 Jahre auf ihre konstative, apophantische Funktion reduziert und es werden eben die anderen Möglichkeiten dessen, was man mit Sprache alles auch noch tun und machen kann, werden ausgeblendet. Gut, Entschuldigung, dazu erstmal Fragen. Das halt so wahnsinnig. Ist das bei Ihnen auch so, oder ist es wirklich vorne? Mit einem wie als würde ich irgendwie im Tal sprechen oder so. Ein mehrfaches Echo tatsächlich. Gut, okay, nun so eine Abgrenzung. Wir machen jetzt einen großen Sprung letztendlich von der griechischen Antike zur Neuzeit, also zur frühen Neuzeit, letztendlich eben auch zur Philosophie der Aufklärung. Also wir springen ins 17. Jahrhundert und gucken uns, übergehen jetzt diesen ganzen Bereich eben der Stoa, eben auch in der stoischen Sprachtheorie des Mittelalters und werden versuchen, eben auch diese beiden dann Grundpositionen des Empirismus und Rationalismus im Hinblick auf ihre sprachtheoretischen Implikationen hin zu betrachten. Worum besteht nun dieser große Streit oder warum wird das so sagen, warum werden diese beiden Positionen so als extrem oder eben Radikalpositionen postuliert oder was ist sozusagen der Einsatz, um den es geht? Letztendlich geht die Frage darum, ob es sowas gibt wie angeborene Ideen oder Prinzipien oder ob es die eben nicht gibt. Also ob wir sozusagen nicht auf irgendetwas schon rekurrieren können, was uns von vornherein gegeben ist. Der Rationalismus nun, ich habe das in Anführungszeichen geschrieben, auch da sei dazu gesagt, dass natürlich diese ganzen Begriffe oder Termini oder sozusagen Umbrella-Terms, solche Überbegriffe wie Rationalismus und Empirismus letztendlich immer sozusagen Konstruktionen sind. Also es gibt, man wird ganz selten eine rein rationalistische Position finden, genauso wie man ganz selten eine rein empiristische Position finden wird. Letztendlich sind das heuristische Unterscheidungen, die man vornimmt, um eben stärker systematisieren zu können. Also der Rationalismus argumentiert dann im Grundkern ganz einfach, alle unsere Erkenntnis stammt letztendlich aus der Vernunft. Also alles, was wir haben, was wir erkennen können, ist es in irgendeiner Form durch die Vernunft gegeben, beziehungsweise eben schon auch angeboren. Und das ist eine Position, die man eben in Anführungszeichen auf Vorsicht bitte als Platonismus bezeichnen kann im Sinne von angeborenen Ideen. Der Empirismus nun, der eben gerne auf Aristoteles zurückgeführt wird, auch hier natürlich Vorsicht, auch irgendwie nur im Sinne eines sozusagen rückprojizierten Aristotelismus argumentiert, dass alle unsere Erkenntnisse letztendlich aus der Erfahrung stammen. Also wir haben eigentlich nichts im Geist und alles, was wir im Grunde genommen an Wissen, Erkenntnis, Erfahren, gelangt durch uns, durch Beobachtung und Erfahrung. Dahinter stehen mehr oder weniger auch zwei konkurrierende Wissenschaftsideale oder auch Wissenschaftsmethoden. Mit dem Rationalismus einmal ganz klar die Mathematik als das Wissenschaftsmodell überhaupt. Und dementsprechend eben auch einfach die mathematische Methode im Sinne sozusagen einer strengen logischen Ableitbarkeit. Der Empirismus dagegen als eine eben auf Beobachtung und Erfahrung beruhende wissenschaftstheoretische Position orientiert sich an den Naturwissenschaften und favorisiert hier eben die beiden Methoden der Beobachtung auf der einen Seite, und zwar Beobachtungen, die an Experimenten gewonnen werden, das heißt an klar begrenzten, sozusagen rekonstruierten Ausschnitten aus der Wirklichkeit. Generell gemeinsam, oder auch für uns ist interessant an diesen beiden Positionen, Rationalismus und Idealismus, ist, dass sie beide zumindest auf Sprache als einem erkenntnistheoretischen Problem rekurrieren. Also wenn man sagen will, das ist ihnen gemeinsam, dann zumindest gemeinsam ist ihnen, dass beide Sprache als Problem erachten oder beide im Grunde genommen Sprache als ein Hindernis auf dem Weg zur Wahrheit und Erkenntnis erachten. Also in dem Sinne eben auch, wie wir schon gesehen haben, bei Platon ganz stark, aber letztendlich in so eine modifizierte Form auch bei Aristoteles, wird eben sozusagen, herrscht eine generelle Skepsis vor gegenüber dem Erkenntniswert der Sprache. Also der erkenntnistheoretische Wert der Sprache oder eben auch die Möglichkeit, über sprachliche Propositionen zur Erkenntnis zu gelangen, wird sozusagen kritisch, skeptisch beachtet. Eben dann entsprechend, also Sprache wird eher als ein Störfaktor begriffen. Also Sprache ist nichts, was uns jetzt Erkenntnisse vermitteln kann über die Wirklichkeit, sondern was in irgendeiner Form immer als ein Störmedium zwischen unsere Wahrnehmung tritt oder zwischen unsere Erkenntnisfähigkeit tritt oder eben auch entsprechend in der Lage ist, einfach sagen, zwischen in unserer Vernunfttätigkeit in der Lage ist zu intervenieren, dort eben aufgrund eines ungenauen Sprachgebrauchs eben dann auch entsprechend sagen, falsche Gedanken, Illusionen und Leidenschaften zu wecken. Auf der anderen Seite ist aber ganz klar, also man kommt zumindest zu dem Punkt, dass man sagt, also ich komme um Sprache nicht mehr drum herum. Also noch die Position, die Platon hatte, zu sagen, na gut, Sprache hilft uns nicht weiter, verzichten wir darauf. Diese Position ist in der Form länger letztendlich, sozusagen wird sukzessive, immer weiter zunehmend, kommt man zu der Einsicht, dass eben einmal ganz generell wir von einer Begrenztheit oder Unvollkommenheit der natürlichen Sprachen ausgehen müssen. Das ist eine Einsicht, die eben relativ, wo man sich relativ einig ist darüber. Auf der anderen Seite eben diese sukzessive Einsicht darin, dass wir die Sprache sozusagen nicht hinter die Sprache zurückkommen. Also Sprache ist nichts, wo wir darauf verzichten können, oder Sprache ist nicht etwas, was wir uns dann konstruieren können als eine Glasscheibe oder eine durchsichtiges Medium, durch das wir einfach nur durchgucken müssen, um direkt auf die Ideen letztendlich oder die Gedanken dahinter zu kommen, sondern Sprache als im Grunde genommen als ein mehr oder weniger opakes Erkenntnismittel oder Mittel der Kommunikation lässt sich nicht hintergehen und muss in dem Sinne eben auch zum Thema gemacht werden. Es gibt nun letztendlich zwei Lösungsansätze, damit umzugehen, und paradigmatisch für diese beiden Lösungsansätze habe ich jetzt eben hier mal Locke und Leibniz genannt. Und letztendlich das eben auch schon eine Vorprojektion auf das, was dann kommen wird im 20. Jahrhundert an sprachphilosophischen Positionen. Nämlich einmal auf der einen Seite der erste Lösungsansatz, der Rapier zu sagen, den kann man oft im Grunde mit Locke assoziieren, wäre eben ein sogenannter empiristisch-normalsprachlicher Ansatz. Also dahinter steht die Einsicht, wir haben nur die Sprache, die wir haben. Das sind die natürlichen Sprachen, die sind so unvollkommen und imperfekt, wie sie uns geliefert werden. Daran können wir im Endeffekt nichts machen, aber es ist zumindest möglich im Sinne sozusagen einer Sprachkritik, Sprachreflexion, sozusagen Sprachen zu verbessern beziehungsweise eben auf einen korrekten Sprachgebrauch zu achten und in diesem Sinne eben sozusagen die Forderung von Locke zu sagen, dass eben sprachliche Ausdrücke letztendlich in ihrer üblichen Bedeutung, ihrer alltagssprachlichen Bedeutung verwendet werden sollen. Und wenn das eben nicht möglich ist, wie das ja häufig in philosophischen Diskursen der Fall ist, weil sozusagen uns auf Begriffe oder auf Ideen beziehen, die eben keine alltagssprachliche Relevanz haben, dann soll man zumindest so zusehen, dass man die Begriffe, die man verwendet, die sprachlichen Ausdrücke, möglichst genau und adäquat versucht zu definieren und zu bestimmen. Auf der anderen Seite, der rationalistische, idealsprachliche Ansatz, der von Leibniz vertreten wird, der auch jetzt überspitzt gesagt, also grob zugespitzt gesagt, argumentiert, dass man im Grunde genommen am besten zusehen sollte, dass man die natürlichen Sprachen zumindest in dem Bereich der Wissenschaften, der Mathematik und der Philosophie ganz verabschiedet und eine Sprache konstruiert, die im Grunde genommen universal und ideal ist, die letztendlich einfach nur zurückgeht auf die logischen Strukturen des Denkens, die hinter der Sprache sozusagen auffindbar sind und in dem Sinne eben das Projekt einer universalen Idealsprache, die im Sinne eines logischen Kalküls auch mehr oder weniger frei ist von all eben diesen Unvollkommenheiten oder eben auch einfach Mehrdeutigkeiten der natürlichen Sprache. Gut, dazu Fragen von Ihnen? Ja, bitte.
Bei der Unmittelbarkeit vorher ist ja mehr gemeint, dass das Denken sprachlich verfasst wird, ist eher gemeint, dass man halt mit der Kommunikation mit anderen solche Probleme hat.
Es ist erstmals nur gemeint, dass man auf die Schwierigkeiten aufmerksam wird. Also jetzt noch nicht im Sinne einer Unhintergehbarkeit, vielleicht dann wie bei Nietzsche oder dann im 20. Jahrhundert, sondern vielleicht ist dann dieser Begriff der Unhintergehbarkeit ein bisschen zu stark, aber man kommt zumindest darauf, dass man, wir werden es bei Locke sehen, dass man einfach, sobald man, das wird ja die Einsicht sein von Locke, das ist einfach der Punkt, sobald wir uns letztendlich mit erkenntnistheoretischen Fragen auseinandersetzen oder mit Fragen, die sozusagen auf die Möglichkeit unserer Wahrheit, die Wahrheit und Erkenntnisfähigkeit unseres Verstandes, unserer Kategorien sich beziehen, wir nicht darum herumkommen, uns sozusagen auf sprachtheoretische Fragen zu stellen. Also nicht in dem Sinne, dass jetzt, also das vielleicht eben, wir werden es dann später noch des Semesters noch sehen, dass eben Sprache tatsächlich als etwas ist, was man im Grunde genommen gar nicht mehr wegbekommt, aber zumindest, das würde Locke und Leibniz nicht natürlich sagen. Die würden schon sagen, na klar, wir kommen irgendwie auf jeden Fall noch zu Wahrheit und Erkenntnis, aber wir gelangen eben zu einer, in dem Sinn auch ordentlichen Erkenntnis nur dann, wenn wir vorher sozusagen auf die Funktion und den Gebrauch unserer Sprache reflektieren. Also von daher Unhintergehbarkeit in einem schwachen Sinn und in einem starken Sinn zu verstehen. Danke für die Frage. Ja, auf das. Sonst noch Fragen dazu? Gut, okay, dann gucken wir uns an, sagen, was John Locke zur Sprache zu sagen hat. Ich will jetzt gar nicht, groß quälen mit biografischen Daten. Zumindest interessant und erwähnenswert ist, dass Locke am Anfang seiner wissenschaftlichen Laufbahn als Lektor für Griechisch, Rhetorik und Moralphilosophie unterrichtet hat. Also auch gerade hier eben diese, das Wissen um die Rhetorik und eben auch die rhetorische Verfasstheit der Sprache zumindest eben auf jeden Fall stark ausgeprägt ist. Er war selber auch dann letztendlich auch gerade in diesem Essay Concerning Human Understanding als ein starker Kritiker der Rhetorik auftritt. Er hat es endlich geschrieben zur Moralphilosophie, zur politischen Theorie, gerade die politische Theorie ist das, wodurch am bekanntesten geworden ist, diese zwei Abhandlungen über die Regierung, bildet mehr oder weniger eigentlich auch die Grundlage der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, also die Gründerväter der Vereinigten Staaten haben sich sehr stark auf diese liberale politische Position von John Locke berufen und eben dann sozusagen seine erkenntnistheoretischen Arbeiten und hier eben das An Essay Concerning Human Understanding, das wir uns jetzt im Näheren zumindest ausschnittsweise anschauen werden. Kurz erwähnt dann noch eben, Sie sehen hier 1700, das gibt es bereits eine vierte Auflage dieses Essay und eine französische Übersetzung erscheint. Das einfach nur als Hinweis darauf, dass dieses Essay sehr stark rezipiert worden ist und auch sehr stark diskutiert worden ist. Also wurde zu seiner Zeit bereits relativ stark auch im Sinne einer philosophischen Auseinandersetzung herangezogen. Was ist nun sozusagen die Zielsetzung von Locke's Essay Concerning Human Understanding? Ganz klar, auf der einen Seite, es ist in erster Linie eigentlich ein rein erkenntnistheoretisches Werk. Also Ziel und Aufgabe des Essays ist es, Ursprung, so sagt er, Gewissheit und Umfang der menschlichen Erkenntnisse zu untersuchen. Also eine ganz klar erkenntnistheoretische Ausrichtung. Entscheidend ist aber auch, dass es Locke dann nicht darum geht, in irgendeiner Sinne jetzt zu sagen, Spekulationen, also da wiederum setzt er sich ganz stark ab von der Scholastik oder eben auch der sozusagen dogmatischen Schulphilosophie. Also er will in keiner Art und Weise Spekulationen anstellen, jetzt über Natur und Wesen der menschlichen Vernunft, sondern ganz im Sinne sozusagen eines aufklärerischen Projektes geht es ihm darum, eben genau sozusagen die Grenzen der Vernunft aufzuweisen oder die Grenzen unserer Erkenntnismöglichkeit zu bestimmen. Also ihm geht es nicht um eine positive Bestimmung dessen, was Vernunft ist, was der menschliche Geist ist. Er lehnt auch dezidiert Fragen ab der Art jetzt, ob die menschliche Seele unsterblich ist oder nicht. Das interessiert ihn im Grunde genommen nicht. Er möchte eigentlich ganz dezidiert eben jetzt genau sozusagen die Grenzen unserer Erkenntnisfähigkeit bestimmen. Die Position habe ich bereits vorhin kurz skizziert, also sagen wir, eine empiristische Grundposition ist die zu sagen, der menschliche Geist ist eigentlich von vornherein sowas wie eine Tabula rasa, ein leeres Blatt Papier, auf dem nichts geschrieben ist. Das Schlagwort dazu ist eben, es ist gewissermaßen nichts in den, sagen, es ist nichts im Verstand, was nicht vorher in den Sinnen, in der sinnlichen Wahrnehmung gewesen ist. In diesem Sinne eben ein Ursprung der Ideen, die wir ja sozusagen als offensichtlich besitzen, sie stammen eben nicht im Sinne von angeborenen Ideen aus der Vernunft selbst, sondern sagen, kommen uns über die sinnliche Wahrnehmung oder über Beobachtung und Erfahrung zugute. Er nennt also zwei Quellen für diese sinnliche, für diese Ideen. Auf der einen Seite eben die äußere sinnliche Wahrnehmung, das sind eben solche sogenannten einfachen Ideen, also immer die Idee des Gelben, des Weißen oder des Kalten und des Warmen bilden. Auf der anderen Seite geht er auch davon aus, dass wir auch sagen, Ideen gewinnen über sagen, innere geistige Reflexion, nämlich das, was der Verstand tut. Und dort bilden wir dann solche Ideen wie Wahrnehmen, Denken, Zweifeln, Glauben und Schließen. An diesen beiden Quellen sehen Sie schon, so ganz rein ist der Empirismus nicht bei Locke, also auch da wiederum natürlich eine rationalistische Komponente, die allein über die Wahrnehmung der inneren geistigen Reflexionen mit hineinkommt. Locke unterscheidet nun sagen zwei, jetzt sagen wir einmal einfache und komplexe Ideen, ganz grob gesagt, die einfache Ideen sagen, enthält sagen, ja, kommen in den Geist einfach durch Wahrnehmung und Reflexion, also solche Sachen wie kalt, warm, wahrnehmen, denken, das sind letztendlich einfache Ideen für Locke. Entscheidend ist, dass diese Ideen in irgendeiner Form, wir können die nicht erfinden, die kommen, sagen, kommen von außen uns auf, wirken von außen uns auf uns ein, sie sind diskret, ganz voneinander abgegrenzt, er sagt, sie sind unteilbar und letztendlich auch in irgendeiner Form unzerstörbar. Also ich gehe eine gewisse, man kann sagen, Ideenatomismus, den Locke vertritt. Und diese einfachen Ideen können nun letztendlich zu komplexen Ideen kombiniert werden. Und zwar ist dann diese Kombination, findet dann bereits durch den menschlichen Verstand statt. Also wir können eben einfach einfache Ideen kombinieren zu komplexen Ideen. Und dabei kann der Geist, der menschliche Geist, relativ willkürlich verfahren. Er muss sich zwar natürlich in irgendeiner Form an das halten, was er sozusagen in der Wirklichkeit vorfindet, aber er hat da im Grunde genommen eine relativ große Freiheit. Und diese Freiheit unterscheidet sich letztendlich nach der Art der komplexen Ideen, die wir bilden können. Also auf der einen Seite nennt Locke sogenannte gemischte Modi, heißt das bei ihm. Das sind eben jetzt rein willkürliche Kombinationen von verschiedenen Ideen. Und er sagt, die müssen keinerlei Bezug zu real existierenden Wesenheiten haben. Und er argumentiert sowas eben wie, solche Ideen wie Inzest oder auch eine Idee wie Ehebruch oder Totschlag, das sind im Grunde genommen, er nennt da auch sehr oft einfach juridische Begriffe. Das sind im Grunde genommen Ideen, die wir zuerst bilden, die müssen in keiner Art und Weise real existieren, sondern das ist so, dass wir bilden eigentlich erst die Idee und gucken dann letztendlich in der Welt, ob diese Idee vorkommt. Wenn wir einen Begriff, wenn einen juridischen Begriff des Totschlags haben, im Unterschied zu Mord und fahrlässiger Tötung, dann sieht es so aus, wir haben irgendeinen Sachverhalt und gucken uns dann letztendlich an, welcher dieser Begriff oder welche Idee auf diesen bestimmten Sachverhalt zutrifft. Wir können aber auch sozusagen diese Begriffe bilden letztendlich, ohne dass das in irgendeiner Form wirklich real vorkommen muss. Ganz ähnlich auch wie ein Physiker oder wie Physiker sich bestimmte Begriffe bilden auch und sagen, es muss sowas geben, wie, keine Ahnung, dunkle Materie beobachtet worden ist es noch nicht, aber man versucht eben über solche bestimmten Ideen Modelle zu entwickeln. Vielleicht findet man dann irgendwann mal das später, was man dort postuliert hat. Weniger sozusagen Freiheit besitzt der menschliche Geist bei den sogenannten Substanzen, weil hier ganz klar etwas real Existierendes vorausgesetzt wird, von dem sie hergenommen sind. Also er nennt als Beispiel die Idee des Menschen oder die Idee des Goldes. Hier ist ein Argument einfach, die wir haben alle sozusagen sehr unterschiedliche Ideen von Gold. Ein Kind wird eine sehr viel einfache Idee haben von Gold, einfach die Farbe Gold. Während ein Chemiker, wenn wir den fragen würden, was ist Gold für dich, eine wesentlich komplexere Idee von Gold hat. Also in dem Sinne, wir würden zwar jetzt alle sagen, wir benutzen denselben Ausdruck, denselben sprachlichen Ausdruck Gold. Die Idee, die wir damit verbinden, ist aber doch eine sehr unterschiedliche. In diesem Sinne eben auch haben wir eine gewisse Freiheit in der Kombination dieser Ideen. Am Ende von Buch 2 kommt nun sein Locke zu dem Ergebnis, dass er hat am Anfang eigentlich abgehandelt, warum es keine angeborenen Ideen gibt. Er hat dann abgehandelt, sagen, welche Art von Ideen es gibt und wie wir zu diesen Ideen kommen. Also er hat dann sagen, ein erkenntes theoretisches Programm formuliert. Er möchte dann fortfahren, eigentlich über die Gewissheit unserer Erkenntnis Reflexionen anzustellen, hält aber eigentlich inne am Ende von Buch 2, und kommt zu der Einsicht, er kann eigentlich gar nicht weitermachen. Also er hat bereits solche starken Probleme bekommen. Er muss im Grunde genommen eigentlich, wir sagen erstmal auf die sprachliche Bedingungsmöglichkeit erkenntnistheoretischer Überlegungen reflektieren. Und er sagt dazu, ich lese es kurz vor, bei näherem Einblick finde ich aber, dass zwischen Ideen und Wörtern ein so enger Zusammenhang besteht, und dass unsere abstrakten Ideen, unsere allgemeinen Namen sich so beständig aufeinander beziehen, dass ich unmöglich klar und deutlich von unseren Erkenntnissen reden kann, die ausschließlich in Aussagen besteht, ohne zuvor Beschaffenheit, Verwendung und Bedeutung der Sprache zu untersuchen. Also, worauf kommt Locke? Ich habe es vorhin angedeutet, ihm wird plötzlich klar, ich kann keine Überlegungen anstellen über sozusagen erkenntnistheoretische Fragen. Ich kann auch keine Überlegungen anstellen über unsere Ideen, Beschaffenheit und Natur unserer Ideen, unserer Gedanken, die wir haben, ohne auf Sprache zu reflektieren. Warum muss ich auf Sprache reflektieren? Er sagt eben, weil ein so enger Zusammenhang zwischen Ideen und Wörtern besteht. Also die Möglichkeiten, das war diese Einsicht, die ich vorhin formuliert habe, was sozusagen mit diesem Begriff der Unhintergehbarkeit der Sprache, also es ist offensichtlich für Locke nicht mehr ohne weiteres möglich zu sagen, ich abstrahiere mal von der Sprache, ich gehe direkt zu den Ideen, wie ich sie kriege, ich reflektiere direkt sozusagen auf mein Denken, auf meine menschliche Erkenntnisfähigkeit, sondern es kommt zur Einsicht, dass dieser Zusammenhang zwischen Sprache und Denken, zwischen Wörtern auf der einen Seite und Ideen auf der anderen Seite, dass das sozusagen keineswegs im Sinne nur eines reinen Zuordnungsverhältnisses existiert, sondern dass dieser Zusammenhang wesentlich enger ist, als man das im Endeffekt gerne hätte. Also, dass das tatsächlich so etwas besteht wie ein gegenseitiges Konstitutionsverhältnis, das sagt er hier noch nicht, aber er kommt zumindest zu der Einsicht, dass er erkennt, dass ich eben nicht sozusagen einfach ohne, sondern durch die Sprache hindurchgucken kann, sobald ich mich eben jetzt fragen des menschlichen Geistes zuwende. Und er hat noch eine Einsicht, er erkennt nämlich, dass ich sagen, unmöglich klar, so sagt er, ich kann unmöglich klar und deutlich von unseren Erkenntnissen reden, die ausschließlich in Aussagen, Propositions, besteht. Also selbst jede Möglichkeit, über Erkenntnis zu reden, muss natürlich sozusagen Aussagen, Behauptungssätze bilden. Und das kann ich natürlich nur sozusagen in der Sprache und auf sprachliche Art und Weise. Also jede erkenntnistheoretische Aussage, so argumentiert du erkennst, jede Aussage, die ich machen kann über unsere Erkenntnis kann ich nur in Sprache machen. Und ich kann letztendlich eben auch nur über die Erkenntnis in Sprache reden und in dem Sinne eben auch, muss ich auf Sprache reflektieren. Und er sagt eben jetzt sozusagen, was ist dann das Programm, was ist die Folge daraus für ihn? Er sagt eben, also die erkenntnistheoretische Frage transformiert sich im Grunde genommen, die Frage eben nach Ursprung, Umfang und Wesen unserer Ideen transformiert sich in eine, ja, sprachphilosophische, sprachtheoretische Frage über Natur und Gebrauch und Bedeutung der Sprache. Und letztendlich im weiteren Sinne auch, das macht er ganz am Ende dann, eigentlich über Natur, Gebrauch und Bedeutung der Zeichen ganz im Allgemeinen. Also er kommt dann am Ende eben auf dem Essay darauf, dass er sagt, es muss eigentlich so etwas wie eine allgemeine Semiotik postuliert werden. Wir brauchen eine Theorie der Zeichen, die sich eben nicht nur auf die sprachlichen Zeichen reduziert, sondern alle Formen von Zeichen erfasst. Und in dem Sinne dann kann man sagen, also transformiert sich eben auch diese, ja, wird im Grunde genommen eben Erkenntnistheorie selbst sozusagen zu einem sprachlichen Problem und damit eben Erkenntnistheorie als Sprachkritik, was heißt das ja, also eben Aufweis, wir müssen immer zugleich Aufweis der Grenzen unseres Sprach- und Erkenntnisvermögens. Wir können das gar nicht getrennt voneinander tun und er postuliert dann im weitesten Sinne ein Programm, auch hier in Anführungszeichen das Ganze eine Art Programm einer Kritik des Sprachgebrauchs. Er argumentiert, also eben das, und das ist sozusagen eine Grunderfahrung, von der er ausgeht, sind eben die, auch der 30-jährige Krieg und die ganzen Religionsstreitigkeiten. Also er argumentiert in dem Sinne, dass die gesamten Streitigkeiten über Fragen der Philosophie, aber auch der Religion und des richtigen Glaubens letztendlich eigentlich Streitigkeiten sind über den zweifelhaften und unbestimmten Gebrauch der Wörter. Also auch hier betont er ganz klar, es geht um den Gebrauch der Wörter. Es geht darum, dass wir sehr häufig Ausdrücke, Wörter gebrauchen, ohne eine klare Bedeutung damit verbinden zu können. Und da geht es so weit, dass er eigentlich argumentiert, ein Großteil auch der gesamten philosophischen Streitigkeiten würden sich letztendlich, und damit nimmt er auch schon Ideen von Wittgenstein vorweg, also ein Großteil unserer philosophischen Streitigkeiten würden sich eigentlich auflösen, sobald wir auf unseren Sprachgebrauch reflektieren wird und eben auf die Bedeutung unserer Ausdrücke und sprachlichen Formulierungen. Und in diesem Sinne ist sozusagen das Ziel, was er formuliert, also das Ziel generell eigentlich für die Philosophie, ist sozusagen, ja, Sprache von all ihren Unvollkommenheiten und Missbräuchen zu befreien. Als Unvollkommenheiten bezeichnet er dann, ja, Mängel, die innerhalb sozusagen der Sprache selbst bestehen, die Innersprache der Natur sind, wo einfach die natürlichen Sprachen bestes Beispiel dafür ist. Die Polysemie sprachlicher Ausdrücke, die Mehrdeutigkeit, dass wir ganz wenige sprachliche Ausdrücke haben, die wahrscheinlich gibt es überhaupt keinen einzigen sprachlichen Ausdruck, mit dem man sagen würde, er hat eine eindeutige Bedeutung. Das wären die Unvollkommenheiten, die in den Sprachen bereits selber immanent drinstecken. Und auf den anderen Seiten, was ist eben noch zu bekämpfen, die sogenannten Missbräuche, also das sind eben all, sozusagen all das, was sozusagen durch den Sprachgebrauch mit der Sprache vollzogen wird, also Missbräuche in dem Sinne eben von etwas, was sagen jetzt die Menschen, wenn sie sprechen, mit der Sprache vollziehen. Ja, bitte?
Also gilt das jetzt nur für Ideen oder auch für Gegenstände an sich? Weil Gegenstände sind
ja eigentlich
für jeden
Fall. Gilt nur was für Ideen oder? Er würde, also der Witz ist schon, der natürlich sozusagen die entscheidenden Ausdrücke, mit denen wir umgehen, sind immer allgemeine Ausdrücke, das heißt abstrakter. Also die sind auch die einzigen, die uns wirklich Erkenntnis vermitteln können. Natürlich sozusagen sind es Eigennamen, wenn ich auf einen bestimmten Tisch jetzt beziehe, im Grunde genommen eindeutiger letztendlich. Aber sagen eine Sprache natürlich, die jetzt nur einfach aus Eigennamen bestehen würde, hätte natürlich überhaupt keinen Erkenntniswert. Also die Idee sind die schon, die zu sagen, also wir müssen sowas bilden wie allgemeine Ideen und allgemeine Ausdrücke, damit wir überhaupt von einer, ja, erkennniserweiterten Funktion auch von Sprache sprechen können und überhaupt auch von Sprache sprechen zu können. Beantwortet das Ihre Frage oder nicht? Oder nur halb? Aber generell, also das würde natürlich jetzt auch für, also ich glaube nicht, dass man jetzt so einfach da, es gibt sicherlich Ausdrücke, wo wir jetzt, wenn wir über Freiheit reden oder über das Wesen, wo es noch nicht mehr Streitigkeiten gibt, als wenn wir darüber reden, was ein Tisch ist, aber sozusagen das Problem der Eindeutigkeit, wo beginnt der Tisch, wo hört er auf, muss ein Tisch 4 oder 3 Beine haben, darf er auch 5 Beine haben oder mehr, also dort natürlich ist vielleicht die Sicherheit oder die Gewissheit, die wir haben, eine größere, aber sie ist eben auch keine tatsächlich eindeutige oder sichere. Gut, dazu jetzt auch sonst noch Fragen zu Locks Position oder eben auch dieses Moment dieser sprachlichen Wende oder dieses frühen Linguistik-Turn, wie man das bezeichnen könnte bei Locke. Also was ich herausheben wollte, dass für Locke zumindest hier ein Ansatz, also das ist wirklich nur sozusagen ein Ansatz, bereits das vollzieht, was dann später im 20. Jahrhundert vollzogen wird unter diesem Titel des Linguistik-Turn und eben auch in dem Sinne dann bei Wittgenstein, der dann oder eben auch im logischen Empirismus, wo argumentiert wird, dass sich eben ein Großteil unserer gesamten philosophischen Probleme darauf beruhen, dass, wie das Wittgenstein sagt, also sagen, Sprache letztendlich eigentlich leer läuft sagen, und er dafür argumentiert, dass es eben darauf ankommt, sozusagen Sprache von ihrer metaphysischen Verwendungsweise auf ihre alltägliche Verwendungsweise zurückzuführen. Und diese These auch eben im Umgang von Sprache, die finden wir bereits ganz klar auch bei Locke formuliert, der ganz ähnlich argumentiert und sagt, wir müssen im Grunde genommen diese ganze dogmatische, metaphysische Verwendungsweise der Wörter wieder zurückführen auf ihre alltägliche Verwendungsweise. Ja, bitte?
Meinte damit aber noch von Ideen, das setzt voraus, dass wenn ich jetzt eine Idee schreibe, die ja voraussetzen muss, dass der andere zumindest erforschen wird.
Von dem, was ich damit meine? Ja. Da darf ich Sie vertrösten, das machen wir gleich. Also wie er sich das vorstellt mit den Ideen, das kommt jetzt im Anschluss da. Sonst noch Fragen dazu? Gut, okay, also ganz am Anfang, das sind auch diese Ausschnitte, die Sie haben. Sie haben dieses allerletzte Kapitel, diesen Übergang im Reader in Buch 2, wo er genau eben dieses Problem formuliert, dass er eine Erkenntnistheorie eigentlich nur fortsetzen kann mit einer sprachreflexiven sozusagen Zwischenüberlegung, die er dann eben in Buch 3 mit dem Titel über die Wörter formuliert. Und am Anfang von Buch 3 versucht er eben genau nochmal irgendwann Zweck und Aufgabe der Sprache zu definieren oder im Grunde genommen ja zu bestimmen. Denn eine zentrale Definition, die er aufstellt, ist die zu sagen, dass Sprache eben das hauptsächliche Werkzeug, Instrument und das gemeinsame Band der Gesellschaft ist. Also hier finden wir ganz klar auf der einen Seite eine instrumentalistische Auffassung, also Sprache als ein Werkzeug begriffen, das haben wir ja auch schon bei Platon gesehen, als ein Hilfsmittel zur Kommunikation des Menschen, das ist sozusagen die eine Position, die er formuliert, aber auch ganz wichtige betrachtet Sprache auch als das gemeinsame Band der Gesellschaft. Also Sprache besitzt für ihn auch schon ganz klar eine gemeinschaftsstiftende Funktion oder Gesellschaft. Also Sprache ist nicht etwas, was zur Gesellschaft erst hinzutritt später, sondern Sprache ist auch etwas, was dann ganz eng sozusagen mit menschlichen Gemeinschaften und menschlichen Gesellschaften verbunden ist und in dem Sinne eben auch überhaupt erst Gesellschaft, menschliche Gesellschaft möglich macht. Das andere, was ich schon genannt habe, das war die Frage eben nach den Allgemeinausdrücken. Also er postuliert auch die Position, dass Sprache eben als ein Mittel zur Förderung der Erkenntnis dienen müsse. Also es geht nicht darum, sagen erkennen, sondern da eben auch die Idee, also wozu benutzen wir Sprache, benutzen sie, um dann Ideen mitzuteilen, um zu kommunizieren. Aber ein sinnvoller Sprachgebrauch, sagt er, soll doch immer eben erkenntnisfördernd sein. Also er hat diesen hohen, sozusagen, erkenntnisleitenden Wert trägt er an die Sprache heran. Damit nun sowas gegeben sein kann wie Sprache, müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein, damit wir von Sprache auch in einem eigentlichen Sinne sprechen können. Also das erste ist die zu sagen, dass er sagt, also es muss eine Fähigkeit geben, im Grunde genommen Laute als Zeichen für innere Vorstellungen zu verwenden. Also sobald ich das nicht tue, sobald ich einfach nur etwas nachplapper, wie der Papagei nennt er, dann habe ich es nicht mit Sprache zu tun. Und die Frage ist eben auch hier, wie kann ich denn sowas unterscheiden überhaupt, jetzt wie menschliches Sprechen von dem Nachplappern eines Papageien? Und hier eben das Argument zu sagen, na, der Papagei spricht das zwar, artikuliert zwar, sagen menschliche sprachliche Ausdrücke, aber er tut das, ohne dass er damit tatsächlich eigene Ideen verwenden würde. Und der zweite Punkt ist der wichtige Voraussetzung, es muss, was ich gerade schon angedeutet habe, es muss die Möglichkeit bestehen, allgemeine Ausdrücke zu bilden. Also eine Sprache, die im Grunde genommen nur in Form von Indexen funktionieren würde, also wo ich nur Eigennamen habe, wo ich jeden Gegenstand einzeln benenne, diesen Apfel, diesen Menschen, diesen Menschen, diesen Menschen, diesen Menschen, ohne die Möglichkeit, allgemeine Begriffe zu bilden, wäre sagen, nach Locke sagen, in dem Sinne auch keine eigentliche Sprache, das wäre weder möglich noch sinnvoll, in dieser Form zu sprechen. Und in dem Sinne eben auch sehr viele sagen, tierische Formen der Artikulation, die ja in Form von Indexen funktionieren, also wo der Hund bellt, um Gefahr zu signalisieren oder winselt, weil er irgendwie Angst oder Hunger hat oder irgendetwas möchte. Da wird zwar durchaus etwas ausgedrückt und da repräsentiert auch, da steht auch ein bestimmter Laut sozusagen für eine, ja, ist korreliert in einer bestimmten, weitesten Sinne jetzt Absicht oder physiologischen Zustand, wie der Schmerzschrei eben auch zum Beispiel, aber es hat nichts damit zu tun, dass ich tatsächlich jetzt einen allgemeinen Ausdruck hätte und nur der wäre eben jetzt auch für Locke relevant für sozusagen das Vorliegen einer Sprache im eigentlichen Sinne. Was ist nun die Bedeutung der Wörter oder was ist diese ganze Frage nach der Bedeutung der Wörter? Also der Zweck ist klar, also einerseits, es kann einmal diesen rein privaten Zweck geben, dann benutze ich Wörter sozusagen als Merkzeichen, und zwar als sinnlich wahrnehmbare Merkzeichen für meine Ideen, die ich im Geist habe. Da hat eben Sprache durchaus so die Funktion eines ökonomischen Aspektes. Ich kann eben dadurch bestimmte Ideen, Gedanken, die ich habe, ordnen und sozusagen klassifizieren. Sprache dient aber eben auch als Mitteilungszeichen. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, unsere Wörter, die wir verwenden, wenn wir sprechen, bezeichnen eigentlich unmittelbar immer nur unsere Ideen, die wir im Kopf haben. Also in dem Sinne radikalisiert Locke dieses semiotische Dreieck nochmal von Aristoteles. Also Aristoteles hat ja gesagt, unsere lautlichen Ausdrucksweisen wie Schrift und wie gesprochene Worte sagen, sind Zeichen für unsere inneren Vorstellungen und die inneren Vorstellungen wiederum sind Entsprechungen der realen Gegenstände. Und aufgrund dieses Zusammenhangs, dieser mimetischen Abbildbeziehung zwischen unseren inneren Vorstellungen und den realen Gegenständen gibt es auch eben so etwas wie eine Intersubjektivität des Sinns. Locke geht nun so weit zu sagen, nee, das Einzige, was wir bezeichnen können, wenn wir sprechen, sind nur immer unsere eigenen Ideen, nichts anderes. Wenn ich jetzt hier etwas sage, mit meinen sprachlichen Formulierungen etwas versuche zu artikulieren oder ihnen zu kommunizieren, dann sind das alles immer nur meine eigenen Ideen, die ich im Kopf habe. Und ich kann mich in keiner Weise darauf verlassen, dass Sie, wenn ich jetzt das Wort Tisch benutze, mit diesem Ausdruck Tisch genau dasselbe verbinden, wie ich das im Kopf tue. Also da gibt es keinerlei Gewissheit und ich muss eigentlich immer davon ausgehen, dass ich immer nur meine Ideen mit der Sprache verwenden kann. Und dann, auch wenn wir das sozusagen im Gegenzug immer voraussetzen, wir setzen es immer voraus, dass die anderen dieselben Ideen damit verbinden, aber das ist eben wiederum nach Locke eben eines der großen Quellen von Missverständnissen innerhalb der Sprache, die immer genau eben dann auftreten, wenn wir denken, wir haben doch was ganz eindeutig gesagt und erst in dem Moment, wo dann der oder die andere argumentiert, na, wieso, das hast du doch gar nicht gesagt, das habe ich gar nicht verstanden, wird uns eigentlich bewusst, dass wir uns immer nur auf unsere eigenen Ideen beziehen, aber niemals sozusagen auf die Ideen der anderen beziehen können. Und auch hier sozusagen dann im Anschluss an Aristoteles ist es für ihn ganz klar, dass eben Sprache letztendlich etwas ist, was sagen, unsere Wörter bezeichnen willkürlich. Also es gibt sozusagen keinerlei natürlichen Zusammenhang zwischen unseren Ideen und unseren Worten. Also diese Verbindung von Idee und Wort, die wird im Grunde genommen gesetzt und da hat natürlich auch jeder im Grunde genommen die Freiheit, das damit zu verbinden, was er möchte. Also niemandem kann ich vorschreiben, wie ihr welches Wort verwendet. Diese Wahl hat letztendlich jeder selber. Klar ist natürlich nun, das Problem, was damit auftritt, ist, wie ist dann überhaupt sowas möglich wie eine gemeinsame Sprache, wie ist dann überhaupt sowas möglich wie eine gemeinsame Bedeutung? Also wie sozusagen ist denn Verständigung überhaupt möglich, wenn ich immer nur meine eigenen Ideen mit meinen sprachlichen Ausdrücken bezeichnen kann? Und Locke argumentiert nun also umgekehrt, dass das keineswegs in irgendeiner Form ein Dilemma ist, also dass es kein Problem ist für einen, ja, sozusagen Solipsismus, dass ich immer nur mit mir selbst sprechen könnte, sondern er nennt das eben eigentlich genau eine notwendige Voraussetzung für den Gebrauch von Sprache. Und dieses Wissen darum eben auch eine notwendige Voraussetzung dafür ist, dass wir Sprache korrekt oder richtig gebrauchen und möglichst Missverständnisse vermeiden. Und er argumentiert nun, dass eben genau sozusagen nur weil wir sozusagen aufgrund vorhandener eigener Ideen sozusagen uns andere Ideen vorstellen und sozusagen uns auch mit einverstanden erklären, dass wir das mit denselben Namen tun, kann es überhaupt so etwas geben wie eine gemeinsame Bedeutung. Also weil wir eigene Ideen haben und weil wir voraussetzen oder wissen, dass die anderen auch eigene Ideen haben, weil wir uns nun darauf im Grunde genommen einigen, dass jeder von uns sozusagen zwar sich auch nur auf seine eigenen Ideen beziehen kann, aber wir versuchen das mit möglichst denselben Worten zu tun, kann dann sowas entstehen wie eine gemeinsame oder im Grunde genommen soziale Bedeutung. Ja, bitte?
Verstehen Sie die gemeinsame Sprache, die gemeinsame Sprache im Sinne von Deutsch-Englisch oder gemeinsame Sprache im Sinne von, wie sich alle Menschen miteinander verständigen könnten?
Gemeinsame Sprache im Sinne eines gemeinsamen einzelsprachlichen Codes, also eine gemeinsame Sprache im Sinne von Deutsch oder Englisch. Nicht im Sinne jetzt einer universalen Sprachstruktur. Ja, bitte?
Ich wollte dazu meine eigenen Ideen ausdrücken. Wie ist es denn mit diesen Papageienmenschen, die alles nur nachplappern, was genau mit dem Leben
und Leben?
Denken Sie sich gar
nichts dabei? Ein Papagei denkt sich gar nichts daran. Der ahmt einfach nur die artikulierten Laute nach. Er ist eben nicht in der Lage, mit uns zu kommunizieren, in dem Sinne, dass er sich auf unsere Ideen beziehen kann. Also Kommunikation, sprachliche Kommunikation besteht dann eben nach Locke genau darin, dass ich eben aufgrund der Möglichkeit, dass ich meine eigenen Ideen bezeichne und mit sprachlichen Ausdrücken und dass ich darum weiß, dass jeder andere, mit dem ich spreche, das auch tut, dass jeder andere auch wiederum nur seine eigenen Ideen damit bezeichnet, ich also sozusagen diese Möglichkeit, also im Grunde eine Form der Empathie, dass ich in der Lage bin, mich in jemand anderes hineinzuversetzen, dass er das genauso macht wie ich, kann ich im Grunde genommen überhaupt erst zu so etwas gelangen wie einer gemeinsamen Bedeutung. Also in dem Sinne können wir auch sagen, dass sozusagen, wir haben zwar in erster Linie, wenn wir reden, immer nur individuelle Bedeutungen, das sind immer nur sozusagen unsere eigenen Ideen, die wir damit verbinden, aber es entsteht dann trotzdem sowas als eine Art ja, emergentes Phänomen, sowas wie eine soziale Bedeutung. Nämlich dadurch, dass wir sozusagen versuchen, dass wir eben möglichst dieselben Ausdrücke verwenden und uns im Grunde genommen im Sinne eines ständigen Aushandlungsprozesses, nur wenn wir nachfragen, wie meinst du das genau, also jedes Sprechen wäre in dem Sinne eine Art Aushandlungsprozess, wir uns dann sukzessive auf eine gemeinsame Bedeutung einigen. Und das ist natürlich immer auch zweckgebunden. Also wenn ich jetzt mit dem Kind jetzt spreche und das Kind sagt irgendwie, dass keine Ahnung, der Ball ist irgendwie golden oder gelb oder der Ball ist golden, dann ist das völlig ausreichend für die Kommunikation. Wenn ich mit dem Chemiker spreche und sage irgendwie, ja, Gold ist irgendwie, keine Ahnung, ein Metall oder das ist irgendwie das glänzt irgendwie golden, dann wäre das dem Chemiker viel zu wenig. Also da natürlich das Erstaunliche von Locke ist eben, dass wir ja, obwohl wir alle unterschiedliche Ideen haben und auch oft über ein sehr unterschiedliches Wissen verfügen im Grunde genommen. Der Chemiker hat ein ganz anderes Wissen als der Maler, der jetzt weiß, wie er mit entsprechenden Farben umgehen muss. Aber wir brauchen dieses Wissen nicht immer vollständig parat haben, sondern wir einigen es im Grunde genommen jeweils und zwar eben auch kontextabhängig in der entsprechenden Situation auf eine bestimmte Bedeutung, auf eine bestimmte Verwendungsweise. Und erst dann, wenn wir merken, dass was schiefläuft, erst dann, wenn wir merken, aha, da entstehen Missverständnisse, erst dann, wenn wir merken, der verbindet ja mit diesem sprachlichen Ausdruck was ganz anderes als ich. Etwas, was im Grunde genommen in jedem philosophischen Diskurs abläuft. Bei Philosophie betreiben, fragen wir immer genau nach, na, wie versteht denn der diesen Begriff letztendlich? Da fangen wir an nachzufragen und versuchen eben dann auch zu sagen, diese Bedeutungen auszuhandeln und im Sinne eben auch dann, ja, im Sinne, im Ziel einer gemeinsamen Bedeutung zu erfassen. Aber eben der Punkt ist, der diese gemeinsame Bedeutung ist nichts, was dann in irgendeinem Sinne fertig irgendwo existieren würde, sondern die wird im Grunde genommen, die wird zwar vorausgesetzt, aber sie wird natürlich auch jedes Mal neu ausgehandelt und ist eben auch sehr stark abhängig von dem jeweiligen Sinn der Kommunikation oder auch der jeweiligen Gesprächssituation. Also in dem Sinne eben auch der letzte Punkt dann, also die individuellen Bedeutungen werden im Grunde genommen stabilisiert durch den allgemeinen Sprachgebrauch. Aber eben auch nur im Sinne von stabilisiert. Die werden nicht eindeutig festgelegt, sie werden auch nicht für ein und alle Mal bestimmt, aber sie werden zumindest in dem Sinne stabilisiert, dass ich sie nicht einfach willkürlich in meinem Sinne gebrauchen kann. Ich kann sie zwar in meinem Sinne gebrauchen, aber dann muss ich im Grunde genommen auch in Kauf nehmen, eben nicht verstanden zu werden. Also sobald ich kommunizieren möchte, muss ich mich darauf verlassen, auch dann muss ich mich auf diese darauf einlassen, möglichst sozusagen meine Ideen denselben Namen zu bezeichnen, das andere auch. Dazu noch Fragen? Ja?
Also keine Art Privatsprache?
Nein.
Und haben die Interpreter den logischen Empirismus nicht auf Log-Namen nicht bezogen? Oder?
Nein, meines Wissens nicht. Also die haben sich auf Locke nicht bezogen. Die nennen sich zwar Empiristen, aber sagen, haben jetzt auf diese Sprach, also in dem Sinne jetzt sicherlich sagen einer Sprachkritik, einer Kritik an einem metaphysischen Sprachgebrauch, in dem Sinne schon, aber jetzt zu sagen auf Locke Sprachtheorie dezidiert nicht, nein, das nicht. Nein, das ist genau keine Privatsprache. Also das würde Locke ganz dezidiert in Abrede stellen, dass wir sowas. Er sagt genau umgekehrt, wir müssen einfach sozusagen, wir müssen uns darüber im Klaren sein, was wir immer nur unsere eigenen Vorstellungen bezeichnen können. Aber ja, es gibt natürlich die Möglichkeit einer gemeinsamen Sprache, die kann der Papagei nicht entwickeln. Die gemeinsame Sprache besteht eben genau darin, dass wir sozusagen unsere eigenen, dass wir eben in dem, ja, wir stellen uns sozusagen die Ideen der anderen vor, anhand unserer eigenen Ideen.
Aber sie wäre möglich, eine Privatsprache. Wenn wir uns immer auf die eigenen Ideen ziehen, dann ist es zumindest möglich. Könnten wir eben nur in unseren eigenen solipsistischen Sprachgedanken also sehen?
Also ich würde sagen nein, ich glaube Locke würde sagen auch nein. Also er spricht jetzt nicht über Privatsprache in diesem Sinne. Ich glaube, es würde auch zu weit führen, aber insofern für Locke ganz klar, also das ist ja auch der Punkt mit den Papageien, für ihn ist ja Sprache in erster Linie eine soziale Institution. Und in dem Sinne ist auch eine Privatsprache überhaupt nicht möglich. Also Sprache funktioniert immer so als das Band der Gemeinschaft, und Sprache konstituiert ja auch schon letztendlich die Gemeinschaft. In dem Sinne kann ich zwar einzelne Wörter ändern, natürlich, ich kann einzelne Wörter ändern, aber jetzt nicht im Sinne einer Privatsprache, die nur ich spreche. Also Sprache ist ganz klar für eine soziale Institution und eben seine Betonung ist ja immer so der Sprachgebrauch. Also wenn er eben auch genau den Missbrauch der Sprache sozusagen kritisiert, dann geht es ihm eben genau ja eben auch um die Möglichkeit eines richtigen Sprachgebrauchs und nicht als Sprache, als etwas, was für mich privat selbst definieren könnte. Es gibt nun sozusagen, diese Sprachauffassung abzuschließen, es gibt nun so etwas wie eine klassische Lesart von Locke Sprachtheorie. Also was waren jetzt so die entscheidenden Punkte, die wir festgestellt hat bei Locke's Überlegungen? Das erste war klar, also in dieser klassischen Lesart spricht man von einem sogenannten Instrumentalismus. Also das hatten wir auch schon bei Platon gesehen. Wörter sind eben in erster Linie so etwas wie Merk- und Mitteilungszeichen zum Zwecke der Verständigung. Also Sprache hat einen instrumentalen, werkzeugartigen Charakter. Die zweite Position, die man bei Locke finden kann, ist die, dass die Idee des Repräsentationalismus, also Wörter sind Repräsentationen in dem Sinne von stehen für etwas anderes, das heißt Wörter stehen für Ideen. Und Ideen wiederum stehen sozusagen letztendlich für Gegenstände. Also eine Idee, die wir auch hatten ja bei der Konzeption von Aristoteles. Der zweite Punkt ist das habe ich jetzt noch nicht thematisiert, aber das wird relativ deutlich und das wird auch klar in dem Sprachgebrauch. Also Locke spricht dezidiert immer von Namen. Er benutzt gar nicht, das muss auch dazu gesagt werden, also seit der Antike und letztendlich bis in die Neuzeit hinein wird faktisch kein Unterschied gemacht zwischen Wörtern und Namen. Also Die Ausdrücke Name und Wort werden in der Regel meist synonym gebraucht und tatsächlich steckt dahinter eben auch sozusagen eine Namenstheorie der Bedeutung, also sprachliche Ausdrücke werden ganz generell wie Namen behandelt. Also man reduziert sie, man tut so, als würde eigentlich Sprache nur aus Namen bestehen. Das heißt, andere Wortarten wie Adjektive, Verben, aber eben sowas wie Präpositionen oder Konjunktionen werden einfach ignoriert. Also man tut so, als würde Sprache nur aus Namen bestehen. Das führt dann zu so etwas wie auch einem semantischen Atomismus. Also die Idee dahinter ist eben auch genau die, das zu sagen, dass sprachliche Ausdrücke bedeuten unabhängig voneinander. Also es ist möglich, jetzt diese Bedeutung des Wortes Gold festzulegen. Wie kann ich das festlegen nach Lochner, indem ich einfach Ideen aufzähle, die ich damit verbinde. Also ich würde sagen, das Wort Gold bezeichnet die und die Idee. Wie kann ich das kommunizieren? Wie kann ich das feststellen? Ich sage, okay, diese Idee, meine Idee des Goldes, die besteht aus folgenden einfachen Ideen. Das wäre Dehnbarkeit, Schmelzpunkt bei so und so viel Grad, die und die Farbe und so weiter und so fort. Also so könnte ich, Bedeutung wäre dann eben, sagen, isoliert betrachtbar im Sinne einfach nur eines Stehens für. Also wenn das Wort einfach nur eine Idee vertritt, und dann kann ich eben auch diese, dann bedeutet das Zeichen ganz unabhängig davon, wie andere sprachliche Ausdrücke funktionieren oder wie sie bedeuten. Und die Konsequenz daraus ist auch, dass dann Sätze im Grunde genommen als Zusammenstellungen von Namen verstanden werden. Also man tut ein bisschen so, als es wären auch Sätze letztendlich nichts als Zusammenstellungen, Kombinationen von Namen. Also ein Satz dann wie Sokrates fliegt, wird im Grunde genommen so analysiert, dass man eben sagt, auf der einen Seite habe ich Sokrates als Eigennamen, auf der anderen Seite wird eben sozusagen das Verb, das Prädikat fliegt, als eine Art abstrakter Gegenstand bezeichnet, der letztendlich einfach fliegen heißt. Also Sprache, das Name aufgefasst und eben entsprechend Sätze als Kombination von einzelnen Namen, die jeweils immer abstrakte Gegenstände bezeichnen. Und das ist sozusagen der letzte Punkt, der mit dieser Sprachauffassung verbunden ist, das hatte ich bereits deutlich gemacht im Zusammenhang mit den Papageien, also ein sogenannter bedeutungstheoretischer Intentionalismus. Also ein sprachlicher Ausdruck enthält eben nur dadurch Bedeutung, dass sozusagen ein Sprecher sozusagen mit diesem sprachlichen Ausdruck eine Vorstellung verbindet. Also wenn ich in einem sprachlichen Ausdruck keine Vorstellung verbinde, dann hat das Ganze auch keine Bedeutung. Und wer eben eine solche Verbindung herstellt, der vollzieht im Grunde genommen eben einen bedeutungsgebenden intentionalen Akt. Deswegen dieser Terminus Intentionalismus. Also ich muss Sprache immer intentional verwenden. Es hat nur dann einen Ausdruck Bedeutung, wenn ich ihn eben auch in einer entsprechenden Vorstellung verbinde. Und wenn ich es eben nicht tue, dann sind eben meine Wörter im Grunde genommen nichts anderes als bloßes Geräusch. Also auf diese Position, die Locke ganz klar dezidiert äußert, dann rede ich letztendlich wie ein Papagei und er spricht auch davon, dass eben auch Kinder zum Teil einfach nur bestimmte Sachen nachplappern und das Ganze eben dann nichts anderes ist als bedeutungsloses Geräusch. Das unterstellt er aber auch eben manchen metaphysischen Schulphilosophen. Das ist aber auch eine Position, die Carnap dann später wiederum Heidegger unterstellen wird, dass der eben im Grunde genommen eigentlich auch nur einfach Geräusche von sich gibt. Matthias verzeiht mir hoffentlich. Also von daher zumindest gibt es eine Linie, weil gerade die Frage kam nach dem logischen Empirismus, also diese Linie sozusagen lässt sich ziehen, auch wenn sich der logische Empirismus jetzt nicht auf Locke direkt beruft. Also welche sagen dann ganz, um dann ganz kurz diese Kritik nochmal zusammenzufassen. Ich beziehe mich hier auf eine Vorlesung auch, die Georg Bertram vor 2 Jahren hier gehalten hat, hier in Wien. Also sagen, welche Kritik kann man formulieren? Ich glaube, schon deutlich geworden. Und einmal kann ich sagen, also Bedeutung ist nicht einfach so etwas wie eine zweistellige Repräsentationsbeziehung im Sinne von stehen für. Also das greift zu kurz, zu sagen, die Bedeutung Gold ist die Idee, die ich im Kopf habe und ich kann diese Idee angeben auch, das kann nicht irgendeine Bedeutung sein tatsächlich. Eben, das Zweite ist dann, es ist fraglich, dass ich sprachlichen Ausdrücken unabhängig voneinander Bedeutung zuordnen kann. Also ist es tatsächlich so, dass ich einfach sagen kann, ein bestimmter sprachlicher Ausdruck hat die und die Bedeutung, oder können wir überhaupt nur von Bedeutung sprechen, insofern wir immer schon die Sprache als Ganzes betrachten? Also gibt es überhaupt Bedeutung außerhalb der Sprache als einem ganzen System? Problematisch ist natürlich ganz klar diese vorausgesetzte Gleichartigkeit sprachlicher Ausdrücke, dass ich einfach so tue, als wäre jeder sprachliche Ausdruck im Sinne eines Namens zu gebrauchen. Und es ist eben fraglich, das ist gegen diesen Intentionalismus gerichtet, es ist eben fraglich, ob es sozusagen, ob es einen geistigen Bezug, sei es auf konkrete oder abstrakte Gegenstände, ohne Zeichen gibt. Also ist es tatsächlich möglich, sich ohne Zeichen auf konkrete oder abstrakte Gegenstände zu beziehen, so wie das letztendlich bei Locke vorausgesetzt wird. Gut, dazu Fragen?
Können Sie den ersten Punkt noch mal erläutern?
Den ersten Punkt bedeutet als Interpretationsbeziehung? Oder? Ja, also dass ich einfach sage, was wenn ich mir jetzt frage, was ist die Bedeutung eines Wortes? Was ist die Bedeutung von Gold? Dann kann ich einfach sagen, na klar, das Wort Gold steht für eine bestimmte Idee. Und dann wäre die Bedeutung von Gold genau diese Idee, für die dieser Ausdruck steht. Und ich könnte diese Bedeutung nun angeben, indem ich nach Locke einfach, okay, woraus besteht diese Idee? Die besteht aus vielen einfachen Ideen, nämlich der Idee der Dehnbarkeit, sagt er, der Schmelzbarkeit, der Farbe und so weiter und so fort. Also ich würde im Grunde einfach sagen, ich könnte dann sagen, die Bedeutung eines Wortes ist dann die Idee oder der Gegenstand, für die dieser sprachliche Ausdruck steht, und damit sozusagen habe ich die Bedeutung erfasst. Und dann müsste ich noch angeben, woraus die Idee genau besteht, oder ich sage eben, ja, die Bedeutung von Matthias Platscher ist der Gegenstand, der da sitzt. Und das wäre im Grunde stehen für, also ich habe dann angegeben, wofür sozusagen dieser sprachliche Ausdruck steht.
Dass es Bedeutung nicht immer eindeutig ist. Oder, also dass es sich auf verschiedene Dinge beziehen kann.
Na, sie ist nach Locke jetzt nicht immer eindeutig im Sinne, dass jeder mit seinen Wörtern andere Ideen verbinden kann, aber es ist eindeutig angebbar. Also wenn ich danach gefragt werde, dann kann ich sie angeben. Und ich muss angeben können, welche Ideen ich mit einem bestimmten sprachlichen Ausdruck verbinde. Und das kann ich eben unabhängig, das ist diese Idee des semantischen Atomismus, das kann ich eben unabhängig davon jetzt tun, wie andere Wörter bedeuten. Andere, das werden wir noch sehen, andere sagen, sprachphilosophische Positionen argumentieren ganz klar, nee, also Bedeutung gibt es überhaupt nur, insofern ich Sprache als Ganzes betrachte und nicht nur Sprache als Ganzes, sondern eben auch Sprache als, werden wir auch nächste Woche dann, glaube ich, sehen, eben als Sprache als welterschließende Funktion, also Sprache, die es immer schon sich im Grunde genommen in einem Wechselverhältnis auch befindet mit der Wirklichkeit oder eben der Welt als einem Ganzen. Okay, was ich jetzt Ihnen jetzt hier am Schluss präsentiert habe, war sozusagen so eine Art, ich habe das auch genannt, eben klassische Lesart von Locke. Also so kann ich Locke lesen, und das sind auch so Positionen, und das ist auch durchaus legitim, diese Positionen Locke zuzuordnen. Ich will es versuchen, noch zumindest einen anderen Aspekt auch stark zu machen bei Locke, nämlich genau dieses Moment einer konstitutiven Kraft der Sprache. Und damit eben auch eine gewisse andere Lesart, oder wenn man so will, auch eine Erweiterung dieser klassischen Lesart von Locke zu präsentieren, die dann eben auch im Sinne sozusagen auch der Sprachphilosophie des 20. Jahrhunderts auf eine andere Richtung letztendlich und auch schon vorverweist. Wir haben am Anfang schon gesehen, dass Locke betont, also damit eine Sprache vorliegt, muss es sowas geben können wie allgemeine Ausdrücke. Und allgemeine Ausdrücke dann sind immer Zeichen für allgemeine Ideen, und allgemeine Ideen werden letztendlich dadurch gebildet, dass ich eben durch Ablösung konkreter Bestimmungen von den Einzeldingen eine solche abstrakte Idee bilde. Ich bilde die Idee Menschen, die mich eben von allen sozusagen akzidentiellen Bestimmungen dann abstrahiere und dadurch eben sozusagen diese abstrakte allgemeine Idee des Menschen letztendlich bilden. Und der Punkt ist eben auch der, dass auch nur überhaupt über diese allgemeinen Begriffe kann es sowas geben wie einen Erkenntnisfortschritt oder eben auch eine Erweiterung der Erkenntnismöglichkeit. Locke geht nun weiter und sagt, wir müssen bei diesen allgemeinen Ausdrücken, müssen generell unterscheiden zwischen sogenannten realen und nominalen Wesenheit. Und da zu sagen, das ist sein Hauptargument gegen die metaphysische Substanzphilosophie. Also er ist relativ radikal und sagt, also das, was wir als reale Wesenheit bezeichnen, eines Gegenstandes, im Sinne seiner inneren Beschaffenheit, seines inneren Wesens, das ist eigentlich für uns radikal unerkennbar. Darüber können wir eigentlich nichts aussagen. Was uns allein zugänglich ist, und eben auch das ist das, was wir eben auch bezeichnen mit unseren sprachlichen Ausdrücken, das sind eben nicht die realen Wesenheiten, sondern das sind eben diese komplexen Ideen, das sind die nominalen Wesenheiten, das sind eben genau diese komplexen Ideen, die vom Verstand gebildet und dann eben mit einem Namen versehen werden. Also wenn wir sprechen, bezeichnen wir niemals die reale Wesenheit eines Gegenstandes, sondern immer eine nominale Wesenheit. Das heißt, wir bezeichnen die Ideen, die wir damit verbinden und die sagen wir durch den Verstand auch gebildet haben. Und in dem Sinne ist eben auch dann wiederum da, ist auch die Abgrenzung deutlich nun zu Aristoteles. Die Idee ist eben jetzt nicht eine Entsprechung eines Gegenstandes, ein Bild oder eine Widerspiegelung des Gegenstandes, sondern ein selektives menschliches Konstrukt. Also unsere Ideen, und der geht dann auch weiter und sagt, also unsere ganze Einteilung auch der Gattungen und Arten, der Welt in Gattungen und Arten, ist eine menschliche Konstruktion und nichts, was wir vorfinden automatisch in der Welt, was wir dann sozusagen übertragen in unsere geistigen Vorstellungen im Sinn einer Ähnlichkeitsbeziehung oder einer Entsprechung oder einer Abbildbeziehung. Was ist nun Lockes Argument gegen die Existenz realer Wesenheiten? Er wird da relativ drastisch, und das ist auch ein Punkt, den Sie direkt am Anfang finden von diesem im dritten Kapitel des dritten Buches. Also sein Argument ist, er geht aus und sagt, es gibt, was wir eigentlich sehen, ist folgendes, dass das eben selbst die Idee des Menschen, die doch eigentlich sozusagen die allgemeinste sein müsste und die, über die wir uns am ehesten einigen könnten. Also das müsste auch die Idee sein, auf die wir uns alle in irgendeiner Form einigen können sollten, weil sie eben genau uns selbst bezeichnet. Selbst diese Idee, argumentiert er, ist nicht bei allen Menschen die gleiche. Die wieder das Argument, was ich vorhin schon gebracht habe, sagt, wir verbinden, jeder verbindet mit seinen sprachlichen Ausdrücken eben seine eigenen Ideen, und es gibt eben nicht so etwas wie eine reale Wesenheit des Menschen, auf die wir uns beziehen könnten. Also wir bezeichnen, wenn wir sprechen, nicht die reale Wesenheit, weil die müsste für alle dieselbe sein, sondern immer nur sondern die Idee in unserem Kopf. Denn so Locke, wie wäre es sonst zu erklären, sagt er, dass mehr als einmal daran gezweifelt worden ist, ob ein von einem Weib zur Welt gebrachter, missgestalteter Fötus ein Mensch sei. Es wurde sogar die Frage erörtert, ob er ernährt und getauft werden solle oder nicht. Das aber hätte unmöglich geschehen können, wenn die abstrakte Idee oder Wesenheit, der Name Mensch zukommt, eine Schöpfung der Natur wäre. Nicht aber die unsichere und wechselnde Zusammenstellung von einfachen Ideen, die der Verstand vor allen Dingen zum Abstraktum erhoben und benannt hat. Also was ist der Clou dahinter? Locke argumentiert, es gibt nicht sowas wie eine natürliche Wesenheit des Menschen, die wir vorfinden, die auch für alle dieselbe ist, sondern das, was wir bezeichnen, wenn wir sprechen, sind im Grunde genommen immer einfache Ideen, die wir vereinigt haben und dann eben zum Abstraktum erheben. Aber diese Idee, oder diese, ja?
Eine Frage, aber geht aber nicht doch von einer Wesenheit aus, insofern, dass jeder Mensch sich gleich auf das bezieht, was er im Kopf hat und die Ideen gleich bildet, oder? Also ich meine, da geht ja doch von einer Wesenheit des Menschen aus, die bei allen gleich funktionieren muss, oder sonst könnten sie nicht alle gleich auf ihre Ideen im Kopf beziehen.
Ja, die Verstandestätigkeiten werden bei allen Menschen im Grunde genommen dieselben. Also dass der Verstand funktioniert bei einem gesunden Menschen, das wäre das, was dann dem Menschen gleich wäre. Aber es ist nicht im Sinne einer Wesenheit, dass ich sagen kann, das macht den natürlichen Menschen aus. Man sagt, wenn das nämlich so wäre, dann müssten wir relativ klar entscheiden können, was Mensch oder was auch nicht Mensch ist. Und auch hier natürlich der historische Kontext für Locke ist ganz klar, es ist die Zeit der großen Entdeckungen, auch der imperialen Feldzüge, wo man also dann auch gerade in Nordamerika oder aus Südamerika sozusagen mit anderen Menschen in Anführungszeichen konfrontiert ist und da tatsächlich eben auch in den entsprechenden philosophischen, religiösen Diskursen sehr stark darüber diskutiert wird, ob man jetzt sagen, denen, auch den sogenannten Indianern, das Menschsein zusprechen soll oder nicht. Also da auch tatsächlich in dem historischen Diskurs eine sehr starke Diskussion darüber, inwiefern es jemandem das Menschsein zukommen soll oder nicht. Und auch in allen rassistischen Diskursen geht es eigentlich immer darum, geht es nicht darum, ob man rassistisch sein darf oder nicht, sondern sehr häufig wird eigentlich genau dieses Kriterium Mensch entweder ab- oder zugesprochen letztendlich. Welche Konsequenz ergibt sich nun daraus? Also die eine Konsequenz ist die zu sagen, als Substanzname Mensch bezeichnet sagen nicht die reale Wesenheit, sondern eine unsichere und wechselnde Zusammenstellung von einfachen Ideen. Und die zweite Konsequenz ist die zu sagen, die abstrakte Idee des Menschen ist keine Schöpfung der Natur, also nicht so, was von Natur aus so ist, sondern eine mehr oder weniger kontingente Konstruktion. Also auch so eine Idee des Menschen ist nichts Universales, sondern ganz im Gegenteil, ist individuell, sie ist historisch gewachsen und sie ist kulturell variabel. Es folgt aber auch noch eine sprachtheoretische Konsequenz daraus. Und zwar, dass dieser Benennungsakt, mit dem ich einen bestimmten Gegenstand mit einem Namen versehe, oder durch den ein bestimmter Gegenstand in einer Art zugeordnet wird, dass es eben in dem Sinne kein einfach deskriptiver Vorgang ist, sondern dass es immer schon auch ein normativ klassifizierender Vorgang ist. Also in dem Sinne besitzt nach Locke Sprache immer eine normative Kraft. Sie über Sprache, über diesen Benennungsakt wird etwas sagen als berechtigt, als legitim klassifiziert und ins Werk gesetzt. Und es wird über Sprache immer automatisch eine Grenze gezogen. Es wird eine Grenze gezogen, was als Mensch durchgeht und was nicht als Mensch durchgeht oder was eben als Sein sich qualifiziert und was nicht. Und er formuliert das in der Form, denn ein Mensch zu sein und der Art Mensch anzugehören, das andere auf den Namen Mensch zu haben, ist dasselbe. Also als Mensch durchzugehen, wird immer daran abhängen, sondern ob ich diesen Namen Menschen zugesprochen bekomme oder nicht. Wenn ich ihn nicht zugesprochen bekomme, gehe ich auch als Mensch nicht durch. Also dann Mensch zu sein, der Art Mensch anzugehören und diesen Namen Menschen zu haben, ist im Grunde genommen identisch. Und damit bekommt dann Sprache plötzlich eine normativ setzende Kraft. Also sie ist eben nicht nur rein deskriptiv, sondern sie ist normativ setzend. Das zeigt sich noch deutlicher bei den sogenannten Namen der gemischten Modi. Also die gemischten Modi sind ja, wie ich vorhin auch angedeutet habe, sogenannte willkürliche Kombinationen. Also sagen einfache Ideen ohne Bezugnahme, so sagt Locke, auf reale Existenzen. Wenn man das Beispiel, also da wird er auch relativ drastisch, immer, es geht immer um Inzest, Ehebruch und Vatermord, die Beispiele, die er nennt. Das ist auch gar nicht so ganz zufällig tatsächlich, dass er diese Beispiele bringt. Aber er sagt, das sind sogenannte gemischte Modi. Die haben keinen Bezug auf eine reale Wesenheit, sondern die werden kulturell, also warum reden wir nicht vom Muttermord, warum heißt das Vatermord? Das ist relativ, wir könnten auch den Begriff des Schwesternmords irgendwie definieren. Es gibt den Brudermord, aber nicht den Schwesternmord. Und das ist sozusagen als eigenen Begriff und das ist im Grunde genommen eben kulturell abhängig. Wir hätten auch eine ganz andere Idee bilden können letztendlich. Und das Entscheidende ist aber nun, dass eben genau diese gemischten Modi als willkürliche Kombinationen von einfachen Ideen, durch was werden die überhaupt, wenn es nichts gibt, woran wir das festmachen können in der realen Welt, und zumindest könnte ich jetzt einfach aufzählen, ich sage, das ist die Idee des Menschen, kann ich sagen, das ist ein Mensch, das ist ein Mensch, das ist ein Mensch. Ich kann das in irgendeiner Form zumindest versuchen, ich habe irgendeinen Bezug zur realen Welt. Bei den gemischten Modi fehlt mir der und Locke argumentiert, und wie kommt dann überhaupt diese Idee zustande, diese komplexe Idee, und er sagt, die kommt eigentlich nur dadurch zustande, dass diese Idee in einem Namen versehen wird. Also erst durch diesen sprachlichen Setzungsakt, durch die eine komplexe Idee in einem Namen versehen wird, wird es überhaupt möglich, dass diese gemischten Modi eine bestimmte, ja zumindest eine vorübergehende Existenz erhalten. Er sagt auch, der Name ist gewissermaßen der Knoten, durch den die einzelnen Ideen zusammengehalten werden. Wie sie sonst, so sagt er, ohne diese gemeinsamen Namen relativ schnell wieder verflüchtigen würden, letztendlich. Welche Konsequenzen ergeben sich daraus? Also das ist auch hier wiederum, also jetzt wiederum die Frage nach der Repräsentation, also wenn das jetzt ernst nehmen, was Locke dort argumentiert, dann ist es eben nun so, dass die Wörter nicht nur einfach unsere Ideen repräsentieren, sondern dass sie sie auch konstituieren. Also die Namen der gemischten Modi sind nicht einfach nur jetzt Namen, die ich einer bereits existierenden Idee anhänge, die wird einfach nur mit Namen bezeichnet, sondern es ist der Name überhaupt erst selbst, der diese Idee konstituiert. Und damit eben, indem ich diese Idee überhaupt erst konstituiere, auch im gewissen Sinne eben auch sagen, unsere Wirklichkeit. Und eine weitere Konsequenz heißt, dass es eben die Namen der gemischten Modi sozusagen eine Art performative Setzungsmacht besitzen. Zu dem Begriff des Performativen werden wir im Laufe des Semesters noch mehr hören, soll Ihnen hier erstmal genügen soweit. Das heißt also, dass dieser Name selbst im Grunde genommen sozusagen die Einheit und Identität dessen hervorbringt, was er benennt. Also wenn ich einfach juridisch unterscheide jetzt zwischen Totschlag, zwischen fahrlässiger Tötung, zwischen vorsätzlichem Mord, dann sind das alles gemischte Modi nach Locke, die sozusagen definiert worden sind, die dann mit einem bestimmten Namen bezeichnet werden und die ich dann versuche im Grunde genommen in der Welt wieder aufzufinden. Und erst überhaupt, dass sich so diesen Namen habe des Mordes und des Totschlages, bin ich auch in der Lage, die Welt entsprechend so intelligibel zu machen oder eben auch dann die Welt entsprechend einzuteilen. Das ist generell, aber auch also diese Form einer setzenden, performativen Kraft der Sprache haben wir auch bei sehr oft im nicht nur juridischen Diskurs. Und denken Sie auch daran, wenn der Richter dann wirklich jemanden verurteilt zum Mord, dann hat das auch ganz konkrete Konsequenzen. Das Urteil ist ein performativer Akt, da wird eine Handlung vollzogen. Und wenn ich jemanden verurteile als Mörder, dann ist er auch wirklich sozusagen, dann ist er als Mörder verurteilt. Wenn ich ihn des Totschlages verurteile, dann ist er des Totschlages verurteilt. Und damit wird im Grunde genommen dann auch tatsächlich Realität geschaffen. Also das Urteil, das der Richter vollzieht, ist dann tatsächlich eben nicht nur die Beschreibung dessen, was passiert ist, sondern es wird eben auch ein bestimmter Akt ganz konkret vollzogen. Ganz ähnliche Fragen auch oft im medizinischen Diskurs auftreten, wenn neue Krankheiten entdeckt werden oder auch bei Kindern. Jetzt gibt es seit 20 Jahren diese allgemeine Aufmerksamkeitsstörung. Also wenn es ein Kind irgendwie zappelt oder unruhig ist, dann geht es zum Arzt und dann haben mittlerweile, glaube ich, fast die Hälfte aller Kinder haben diese Aufmerksamkeitsstörung. Also ich erfinde im Grunde genommen eine Bezeichnung für ein bestimmtes Krankheitsbild, aber ich kann mich durchaus natürlich fragen, gab es die Krankheit eigentlich vorher schon oder ist sie eigentlich erst dadurch im Grunde genommen ins Leben gerufen worden, dass ich jetzt diesen Namen habe und der Arzt dann sagt, na klar, ihr Kind hat irgendwie diese ADS, Attention Deficit, der Name, wie heißt das? Disorder? Genau, Aufmerksamkeit-Defizit-Syndrom. Also da müssen wir uns im Klaren darüber sein, dass eben auch solche medizinischen Begriffe und viele medizinische Krankheitsbegriffe wurden ja auch schon wieder verworfen, dass sie eben nicht nur durchaus sozusagen ein rein deskriptives Moment haben, sondern in dem Moment, wo der Arzt sozusagen sagt, das Kind hat diese Störung, wird damit auch tatsächlich eine Handlung vollzogen und entsprechend dann auch sozusagen wird das Kind als, nur kann ich sagen, okay, das darf sich auch so verhalten, es bekommt auch die entsprechenden Medikamente. Ja?
Nicht in weiterer Folge, weil die Konsequenz, die dieses Urteil hat, dass dem diese Bedeutung gibt, weil jetzt dieses Urteil ist nicht klassisch ein Mord, dieses Urteil des Mordes, wenn das keine Konsequenz hat, dann bedeutet das ja auch nicht. Wenn ich deswegen nicht isoliert wäre, nicht eingestellt wäre und so weiter, dann hat das ja auch keine Bedeutung.
Also natürlich, das ist im Grunde natürlich ist mit jeder Klassifikation oder mit jedem normativ setzenden Sprechakt sind natürlich auch eine ganze Reihe von institutionellen Mechanismen verbunden. Und der entscheidende Punkt ist der, dass so ein Sprechakt in der Regel niemals nur einmal vollzogen wird, sondern immer wieder reiteriert wird. Also es gibt dieses schöne Beispiel auch von Judith Butler, die sagt, Zuschreibung, es ist ein Mädchen, es ist ein Bub, und das Kind auf die Welt kommt, wo dann die Hebamme entscheiden muss und dann der Arzt, ist das Ganze ein Mädchen oder ein Bub. Und da wird sozusagen, da wird eine Grenze gezogen. Sehr oft gibt es einfach Zwischenfälle tatsächlich, wo man es nicht eindeutig entscheiden kann. Das muss aber eindeutig entschieden werden. Und dann wird erstmal eine Zuordnung gemacht. Und diese Zuordnung wird ihr ganzes Leben wiederholt. Bei jedem Formular, bei jeder Bewerbung müssen sie ankreuzen, männlich oder weiblich. In allen ihren Pässen steht drinnen männlich oder weiblich. Also da gibt es diese Zweiteilung in männlich und weiblich und die wird natürlich permanent reiteriert. Da gibt es diesen Akt einer Zuordnung, aber natürlich wird dieser Akt immer wieder auch institutionell über jedes Formular, was Sie ausfüllen, über jeden selbst wenn Sie sich bei irgendeiner E-Mail-Adresse anmelden, müssen Sie anklicken, männlich oder weiblich. Sie müssen sich ständig wiederum diesen Akt auch vollziehen. Entweder Sie machen das sogar selbst schon oder das wird eben durch andere im Grunde genommen auch vollzogen. Damit gibt es jetzt gewissermaßen eine starke Lesart von Lockes Sprachtheorie zu präsentieren. Also, was ist jetzt die Konsequenz dieser Lesart? Also ganz wichtig, ich habe das letzten Punkt, ich wiederhole es aber gleich jetzt hier nochmal. Also damit will ich jetzt nicht diese Kritik an Lockes Namenstheorie, auch gerade an diesem semantischen Atomismus, entkräften. Also die Kritik gegen Lockes Sprachauffassung, die bleibt natürlich bestehen. Aber ich kann natürlich auch diese Theorie der Namen bei Locke versuchen, stark zu lesen und auch stark zu machen. Und welche Argumente sprechen jetzt genau gegen diese sogenannte klassische Lesart von Lockes Sprachauffassung? Also einmal das Moment, das ich schon genannt habe, dass eben Sprache in erster Linie eine soziale Institution ist und als solche eben auch unhintergehbar ist. Also es ist eben nicht nur allein mein bedeutungsgebender Akt, den ich vollziehe im Sinne eines sozusagen bedeutungsgebenden Intentionalismus, sondern sagen, Sprache ist immer etwas, was im Grunde genommen im konkreten Gebrauch ausgehandelt und stabilisiert wird. Und wir haben gesehen in dieser Theorie der Namen, dass Sprache eben auch immer eine unser Denken, unsere Wirklichkeit konstituierende Kraft hat. Entscheidend ist aber auch hier, auch das nochmal, Locke sagt das so nirgends wörtlich. Im Grunde genommen sind das Implikationen, die sich aus Lockes eigenem Diskurs ergeben, wo man auch merkt, dass er also sehr häufig seinen kleinen Text, wenn Sie das lesen, ist sehr widersprüchlich und er kippt sozusagen immer auf unterschiedliche Seiten auch. Also ich kann unterschiedliche Seiten versuchen, bei ihm stark zu machen, und das ist nicht immer durchgehend stringent. Also er vertritt ja nicht eine eindeutige, klare Linie, sondern untergräbt oder unterminiert auch sehr häufig seine eigene Position. Aber wenn man diese Theorie der Namen, wenn man das sagen, was er sagt zu den gemischten Modi oder auch eben seine Kritik an den metaphysischen Substanzbegriff macht klar, dass eben Sprache wesentlich mehr ist als einfach nur Abbild und Repräsentation der Wirklichkeit oder unseres Denkens, sondern dass durchaus eben auch Sprache eine konstitutive Kraft besitzt. Also bei dem Namen der gemischten Modi eben, dass die Wörter sagen, repräsentieren nicht einfach nur die Ideen, sie konstituieren sie auch, sie bringen sie überhaupt erst ins Leben. Und eben beim Substanznamen haben wir gesehen, dass der Benennungsakt eben nicht einfach nur deskriptiv ist. Ich beschreibe nicht nur einfach was, das ist ein Mensch, aufgrund irgendwelcher Merkmale, die ich vorfinde, sondern es immer auch normativ klassifiziert. Also jede Einordnung, ist das ein Mensch oder nicht, vollzieht immer schon eine Grenze und setzt auch eine bestimmte Norm in Kraft. Ja, bitte?
Ich habe eine Frage zusammen mit der Konstitution der gemischten Modi. Ist da jetzt wirklich eine kognitive Konstitution gemeint und nicht nur quasi im Sprachsystem, das intersubjektiv existiert? Und wenn ja, stellt sich dann doch erstens nur, dass das Denken wirklich sprachverfasst ist oder wie ich das immer. Und zweitens, ist mit Wort hier wirklich nur der phonetische String gemeint?
Der was, der?
Der phonetische String, also die Lautfolge. Das rein Äußerliche. Oder ist mit Wort quasi schon ein Komplex von diesem String und der dazugeordneten Bedeutung gedacht?
Das Wort ist immer schon bedeutungshaft. Also dann das andere wäre Geräusch. Das Wort oder der sprachliche Ausdruck ist immer schon bedeutungshaft. Das andere wäre das Geräusch, was der Papagei von sich gibt. Also nur der reine lautliche Ausdruck ist nicht. Die andere Frage war dahingehend, also ob jetzt auch da wiederum natürlich Vorsicht. Es ist eine starke Lesart Locke. Also Locke sagt das so nicht und er würde natürlich darauf insistieren, dass unser Denken nicht durch die Sprache konstituiert wird. Also für ihn ist natürlich jetzt auch wichtig, nach wie vor zu sehen, dass unser Denken unabhängig von der Sprache funktioniert. Er sieht, wir kommen nicht ganz herum um die Sprache. Und er sieht auch, dass da eben, wie er sagt, ganz am Anfang ein extrem enger Zusammenhang ist. Das ist ja der Punkt am Anfang. Er sagt, ich kann nicht ganz von der Sprache abstrahieren. Und er sagt ja auch, dieser Zusammenhang zwischen Ideen einerseits und Wörtern andererseits, er ist zu eng, als dass ich ihn ignorieren könnte. Aber
wenn ich das nicht so mache, wie komme ich dann dazu, dass das Wort die Idee konstituiert? Ich kann ja auch Ideen haben, ohne ein Wort dafür zu machen. Rein kognitiv.
Ja, aber er würde sagen, ich kann diese Idee gar nicht behalten. Ich kann diese Idee, ich könnte das kurzfristig bilden. Ich könnte. Der Witz ist ja, wir haben ja die Idee des Totschlages, haben wir ja alle. Oder auch des Mordes. Aber der Jurist würde sofort sagen, na klar, ich nenne dir jetzt 15 Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit es ein Totschlag ist. Und ich nenne dir 25 Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit es eine fahrlässige Tötung ist. Und der Mord, der muss immer hinterhältig sein, der muss aus niederen Beweggründen sein und so weiter und so fort. Der muss vorsätzlich sein. Das ist auch kein Mord. Also es gibt für jede, wir können diese, der Witz ist eben der, wir brauchen diese Ausdrücke. Wir vereinigen damit komplexe Ideen und wir könnten diese komplexen Ideen eben gar nicht dann auch kognitiv erfassen, wenn wir keinen Namen dafür hätten. Also wenn wir den Namen nicht hätten für Mord oder für Totschlag oder für fahrlässige Tötung, dann würden diese Ideen immer wieder sofort auch im Grunde genommen auch verschwinden. Und in anderen Kulturen haben wir diese Ideen ja auch nicht. Ne? Die juridischen Systeme und die Klassifikationen sind ja auch historisch-kulturell sehr unterschiedlich und haben sich verändert. Und ich habe auch entsprechend für einen bestimmten juridischen Sachverhalt habe ich in bestimmten Rechtssystemen habe ich einen Namen, in anderen habe ich überhaupt keinen Namen. Und es gibt ja auch Sachen, die ich, ja bitte?
Dass es die Idee gibt, ist ja nur quasi extern relevant, weil es ein Normensystem gibt, das diese Idee verwendet und das für eine gewisse Geltung in der Gesellschaft hat. Aber geht das dann nicht eher in die Richtung einer psychologischen anstatt einer konzeptuellen Behauptung, wenn Sie sagen, dass man die Ideen sonst, die den Komplex der Ideen sind, nicht behalten könnte? Also mir kommt von konstitutiv ist es nur insofern, als es quasi den Ideenkomplex ermöglicht, im intersubjektiven Rahmen teilzunehmen am Sprachgebrauch und auch im intersubjektiven Rahmen zu dem quasi eine einzelne Position zu observieren.
Ja.
Aber nicht, dass diese konstitutive irgendwie konzeptuell kognitiv zu sehen wäre. Einfach in einer psychologischen Behauptung, wenn man sagt, ich merke mir quasi nicht, dass das was ist, wenn ich mich unter einem Bändchen irgendwie zusammengefasst habe.
Ja, also da macht das Log weiter keine Aussagen zu. Und wenn man das jetzt so in dem Sinne sieht, wie Sie das gerade gesagt haben, dann könnte man sagen, okay, im Sinne einfach eines psychologischen Hilfsmittels, ne, im Sinne eines ökonomisch-psychologischen notwendigen Prinzips, brauche ich diesen Namen, um diese Idee vereinigen zu können. Man kann aber, also da geht auch Log wahrscheinlich nicht drüber hinaus. Man kann natürlich argumentieren, dass natürlich auch der Name, also Sprache eben auch in dem Sinne durchaus in unser Denken interveniert, dass eben seine Sprache und Denken gleich ursprünglich sind. Aber das ist eine These, die jetzt, also da haben Sie recht, die ist dann Locke zu unterstellen, ging wahrscheinlich relativ zu weit. Okay, gut, dann würde ich sagen, haben Sie noch Fragen von Ihrer Seite aus? Den Leibniz schenke ich Ihnen, wir haben eh die Folie, es sind nur 4 oder 5 Stück, ich denke, wir kommen darauf eh immer noch wieder auch zurück. Und ja, dann bis nächste Woche. Danke.